Bremen 2 Gesprächszeit.
Heute mit mir, Jessica Liedtke. Schön, dass Sie dabei sind. Und zu Gast ist heute eine junge Frau, der man ihre Krankheit nicht ansieht. Samira Musa ist sportlich, sie ist attraktiv und sie ist gut drauf. Sie hat mit Anfang 30 bereits das im Leben erreicht, wovon viele Menschen ihr Leben lang träumen. Sie reist durch die Welt, sie hat nicht eins, nicht zwei, sondern gleich drei Bücher geschrieben. Sie ist außerdem noch 600 Kilometer auf dem Jakobsweg gewandert und führt außerdem einen erfolgreichen Blog. Samira Musa ist 30 Jahre alt und vor 7 Jahren an Multiple Sklerose erkrankt. Heute sagt sie über die Diagnose, sie hat mich aufgeweckt und mein Leben positiv verändert. Und darüber sprechen wir jetzt in der Gesprächszeit hier auf Bremen 2. Schön, dass du Zeit für uns hast, Samira.
Danke für die Einladung, Jessica.
So, wir sitzen heute nicht zusammen im Studio, das gleich vorweg. Du bist mir per App aus Berlin zugeschaltet. Das sind so die technischen Kniffs, zu denen man greift. Ja? Denn wir führen dieses Interview während der Corona-Krise und können uns nicht so ohne weiteres treffen. Deswegen zunächst an dich die Frage. Multiple Sklerose ist eine unheilbare Autoimmunkrankheit. Gehörst du eigentlich zur Risikogruppe?
Ich selber gehöre nicht zur Risikogruppe, weil ich keine klassische MS-Therapie nehme. Und auch davon machen nicht alle, dass man zur Risikogruppe gehört. Aber okay. Es gibt gewisse Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken bei MS. Und dann gehört man zur Risikogruppe,
alles klar.
Aber ich selber nicht.
So, und jetzt führst du ja einen Blog über deine Erkrankung. Chronisch fabelhaft heißt er. Und da schreibst du, dass MS-Erkrankte mit dieser Pandemie, mit der Krise besser umgehen können als andere. Warum denkst du das?
Also ich glaube, dass wir alle sehr früh gelernt haben, im Verlauf der Krankheit mit so einer Unsicherheit zu leben. Denn Multiple Sklerose ist bei jeder Person anders. Also ich sage auch ganz gerne direkt zum Anfang dieses Interviews, ja, nicht jeder Mensch mit Multiple Sklerose läuft 600 Kilometer Jakobsweg oder reist um die Welt. Jeder ist ganz anders. Und es gibt Menschen, denen geht es deutlich schlechter als mir. Ich habe einen leichten Verlauf. Generell würde ich sagen, ist es so, dass wir dankbarer sind für das, was noch geht. Bei mir geht jetzt sehr viel, aber es gibt auch viele Menschen, da ist es einfach schön, wenn man mal einen Spaziergang mit einer Freundin machen kann und danach kann man sich erstmal einen halben Tag ins Bett legen oder auch zwei. Und dass dann dieser Spaziergang trotzdem das Highlight des Tages bleibt, das haben wir halt ziemlich schnell gelernt. Also wir schätzen die kleinen Dinge im Leben, wir haben gelernt, Hilfe anzunehmen, wenn man sie braucht. Und wir blicken, glaube ich, mit so ein bisschen mehr Ruhe in die Zukunft, weil es kommt halt eh, wie es kommt. Und wenn man jetzt schon den Teufel an die Wand malt und sich völlig verrückt macht, dann bringt einem das genau genommen gar nichts, außer dass man sich die Zeit, die man jetzt hat, auch noch versaut. So.
Ja, absolut. Also eine Einstellung, mit der wir jetzt alle eigentlich ganz gut fahren würden. Samira Musa ist heute zu Gast in der Gesprächszeit. Es geht in diesem Gespräch um dein Leben mit einer Krankheit, die viele erstmal erschreckt, wenn sie davon hören. Multiple Sklerose. Warum du trotzdem einen glücklichen und zufriedenen Eindruck machst, das erfahren wir heute von dir auf Bremen 2. Die Autorin und Bloggerin Samira Musa ist heute mein Gast in der Gesprächszeit. Sie lebt seit 2013 mit der Diagnose Multiple Sklerose. Heute, Samira, kannst du sagen, die Krankheit, die hat dich positiv verändert. Aber in dem Moment der Diagnose, da hast du das mit Sicherheit nicht sofort geahnt. Das heißt, wie ging es dir damals, als dir dein Arzt offenbarte, woran du erkrankt bist?
Ich wusste tatsächlich damals nicht, was Multiple Sklerose ist. Und das wissen die meisten Menschen auch nicht. Das kann ich auch gerne noch mal kurz erklären. Multiple Sklerose ist eine Erkrankung des Nervensystems, bei dem der Körper selber Nervenbahnen angreift. Und in diesen akuten Phasen können Missempfindungen auftreten oder Schwindelgefühle oder Sprachstörungen. Die können auch wieder verheilen. Also ein Mensch mit MS landet nicht zwangsläufig im Rollstuhl oder hat so eine fortschreitende Erkrankung. Die kann fortschreiten, aber sie muss nicht. Es kann auch sein, dass man nur ein oder zweimal im Leben was hat. Oder es kann sein, dass es ziemlich schnell geht. Also es kann wirklich alles sein, eine bunte Wundertüte. All das wusste ich damals nicht. Und deswegen habe ich mich auch gar nicht so doll erschreckt, sondern dachte, es wird schon nicht so schlimm. Oder dachte, es ist bestimmt ein Irrtum. Und mir geht es ja eigentlich ganz gut. Mein erstes Symptom war eine Sehnerventzündung, also doppelt Sehen und Schmerz in den Augen. Das war jetzt, sage ich mal, nicht, dass ich sofort nicht mehr gehen konnte oder so.
Ja, aber wobei, das ist ja auch ein Symptom, von dem man ja auch ein bisschen Schiss bekommen kann, ne? In dem Moment doppelt Sehen.
Ja, es ist wieder weggegangen, kann ich da nur sagen.
Ja.
Ich wusste damals nicht so richtig, was es ist, aber ich habe dann natürlich gegoogelt, was man so macht. Und dann habe ich es richtig mit der Angst zu tun bekommen, auf jeden Fall. Denn was dort so steht, das will wirklich keiner haben. Und es ist so ein bisschen, glaube ich, wie mit Restaurantbewertungen. Also dort werden halt vor allem auch die allerschlimmsten Fälle breitgetreten im Internet. Und auch die Medien stürzen sich natürlich. Nach 2 Monaten saß sie im Rollstuhl, ja, große Headline. Das ist das, wo die Menschen sagen, ach Mensch, das ist ja schlimm, dass jemand auch ein ganz normales oder ein annähernd normales Leben führt, 3 Kinder hat, einen Job, Sport macht und so weiter und trotzdem MS haben kann, das ist halt nicht so brisant, das ist halt nicht so interessant. Und deswegen findet man diese Fälle schwer online.
Das heißt, das ist bei dir dann aber erst so im Nachhinein gekommen, also quasi nach der Offenbarung der Diagnose, was das vielleicht mit sich bringen kann. Und wie ging es dir dann damit?
Naja, ziemlich schlecht auf jeden Fall. Also ich habe schon ganz schön Panik bekommen, dass ich jetzt bald im Rollstuhl lande. Und ich dachte, wenn ich diese Krankheit jetzt wirklich habe, dann geht es bestimmt ganz schnell bei mir und ich habe bestimmt den allerschlimmsten Verlauf und habe wirklich extreme Angst gehabt, aber gleichzeitig nach außen so getan, als wäre nichts. Mhm. Und irgendwie auch mir gegenüber so ein bisschen getan, als wäre nichts. Also habe eigentlich weitergemacht wie vorher. Ich dachte, wenn ich mich nicht mit der Krankheit beschäftige, dann ist das alles nicht wahr. Und hab halt gesagt, okay, ich gegen die MS so und ich werde gewinnen. Und das ist halt ein extrem komischer Zustand, wenn man so gegen seinen eigenen Körper kämpft. Das ist so ein ganz verbreitetes Annehmen unter Menschen mit Krankheiten. Ja, ich kämpfe gegen den Feind in mir oder so. Aber mein Körper ist halt voll nicht mein Feind. Ja. So, mein Körper ist mein bester Freund. Und er tut mir leid, dass er krank ist. Aber wir machen das schon zusammen. Und in diesem Kampfmodus war ich schon ganz schön lange nach der Diagnose erstmal.
Damit wir uns das einmal kurz vorstellen können. Du hast vorhin gesagt, es ist bei dir ein leichter Verlauf. Das heißt, mit welchen Einschränkungen lebst du?
Momentan lebe ich tatsächlich mit ziemlich wenigen Einschränkungen. Und die Einschränkungen kommen dann, wenn ich nicht gut auf mich aufpasse. Also wenn ich Stress habe, wenn ich Streit habe, wenn ich mich in Situationen begebe, die mir nicht gut tun, dann geht es mir richtig schlecht. Dann kriege ich Schmerzen in den Augen. Also dann flackern quasi so alte Symptome auf. Das ist dann kein neuer Schub. Aber dann kriege ich wieder Schmerzen in den Augen. Meine linke Körperhälfte wird taub. Jetzt auch nicht so taub, dass ich die nicht mehr bewegen kann. Aber es fühlt sich irgendwie so wie so eingeschlafen an. Hm. Und das geht dann manchmal nach 5 Minuten wieder weg, manchmal dauert es 5 Tage, bis es wieder weg ist. Und das alles nur, weil ich zum Beispiel zu spät zu einem Termin gekommen bin und
ich
mich dabei
fragen.
So gestresst habe, ja. Dass es dann so meinen Körper geschädigt hat. Oder wenn ich irgendwie mit jemandem mich richtig doll streite oder allein schon, wenn online irgendwie Streit abgeht, so auf meiner Pinnwand bei Facebook, so das, dann kriege ich Symptomatik. Also ich muss halt echt auf mich aufpassen. Okay. Ich lache dabei, weil ich selber weiß, es geht vorbei. Dazu muss ich sagen, es ist natürlich nicht witzig. Ja? Also es gibt viele Menschen, denen geht's anders. Und wenn dort Stress aufkommt oder Streit zu Hause ist, dann laufen sie auch Gefahr, einen neuen Schub zu erleiden. Ich selber fühle mich nicht permanent in der Gefahr, einen neuen Schub zu erleiden.
Sag noch mal kurz, was genau bei einem Schub passiert bei dir? Also das, wenn du sagst, die Symptome zum Beispiel, dass du dann diese Taubheit fühlst, das ist nicht gleich ein Schub.
Nein, genau. Also es wurde ausgelöst von einem Schub. Das war quasi, der Schub hat dieses Symptom in mein Leben gebracht. Der Schub ist quasi eine akute Entzündung im Gehirn oder im Rückenmark. Das kann man auch sehen im MRT. Das sind dann so weiße leuchtende Punkte. Und diese akute Entzündung kann auch wieder abheilen. Manche nehmen dafür Cortison, manche machen es ohne. Und dann heilt irgendwann diese Entzündung wieder ab. Und manchmal ist dann die Nervenbahn, kann dann ganz normal wieder weiterleiten. Und manchmal bleibt dabei ein Schaden. Und manchmal wird die Nervenbahn auch durchtrennt, dann geht gar nichts mehr. Mhm. Und es kann dann quasi wie so eine Vernarbung dort bleiben, auch an der Stelle. Mhm. Und das heißt, dass man immer wieder diese Symptomatik spüren kann in verschiedener Stärke. Das heißt aber nicht, dass gerade eine neue aktive Entzündung an der Stelle ist.
Okay, das heißt, wenn du aber eben in der Tat in Stress gerätst, du hast es ja gerade geschildert, zum Beispiel, weil irgendwie Streit ist oder Terminstress, dann verfällst du nicht wieder in Panik, sondern du kennst dich jetzt mittlerweile, dich und deine Krankheit so gut, dass du weißt, es geht vorbei, ich gehe da jetzt durch. Wie gehst du dann durch so einen Moment?
Meistens, indem ich mir irgendwie Luft verschaffe. Also Termine absagen ist auf jeden Fall etwas, was ich lernen musste und was mir extrem gut tut. Also die Welt bricht eigentlich nie zusammen. Bei mir ist es zumindest noch nie passiert, dass wenn ich irgendwann mal einen Termin absagen musste, dass dann was Schlimmes passiert ist. Ich würde jetzt vielleicht nicht, die Hochzeit meiner besten Freundin absagen, weil ich sage, ah nee, das ist mir zu stressig. Das jetzt nicht, ja. Da würde ich schon die Zähne zusammenbeißen und durchmachen. Aber ich wähle ganz extrem genau aus, in welchen Situationen es sich lohnt, die Zähne zusammenzubeißen. Und ich sag mal so, 5 Minuten zu spät zum Kaffee mit einer Freundin zu kommen, das lohnt sich nicht, dafür die Zähne zusammenzubeißen und da jetzt Vollgas zu geben, sondern ich warte dann einfach und komme halt 5 Minuten zu spät und es ist auch nicht so schlimm.
Du entschleunigst also ein bisschen.
Absolut.
Apropos beste Freundin, wie hat dann damals überhaupt dein Umfeld reagiert, als du Freunde und Familie, als du ihnen von der Krankheit erzählt hast?
Also die meisten wussten genauso wenig wie ich, was Multiple Sklerose ist. Und die meisten haben es dann auch gegoogelt und dachten natürlich auch, oh Gott. Ich glaube, am Anfang war das für alle schon ziemlich schwer, weil wir jetzt nicht wussten, was mit mir passiert. Und weil es natürlich eine schwere Krankheit ist, die mir diagnostiziert wurde. Aber also eigentlich war es okay, wie sie reagiert haben. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich wurde irgendwie gemieden oder so. Auch da habe ich schon andere Geschichten gehört. Aber bei mir, Gott sei Dank, waren alle sehr, sehr offen und nachsichtig mit mir. Und ich glaube, ich habe ihnen einfach krass leid getan. Und viele sagen ja, ich will nicht dein Mitleid. So, das ist ja ein Spruch, den man häufig hört. Ich fand es in dem Moment aber gar nicht so schlecht, auch ein bisschen bemitleidet zu werden, weil ich habe mir auch selber verdammt leid getan, muss ich sagen.
Zu Recht.
War echt nicht cool.
Sagt Samira Musa, sie hat vor 7 Jahren die Diagnose MS bekommen, Multiple Sklerose, eine Diagnose, die ja dich in einem Moment im Leben ereilt hat, als alles gerade so richtig gut lief. Du hast 150% im Job gegeben, ja, und dann wurdest du ausgebremst. Ich weiß, 3 Jahre lang hast du auf deiner Arbeit niemanden von deiner Krankheit erzählt. Und warum, das erfahren wir gleich, denn heute sprichst du ja darüber, zum Glück hier mit uns auf Bremen 2. Willkommen zurück bei der Gesprächszeit. Samira Musa ist 30 Jahre alt und führt unter anderem einen erfolgreichen Blog über ihre Krankheit Multiple Sklerose. Die Diagnose, die bekam sie vor 7 Jahren und hat darüber auf ihrer damaligen Arbeit mit niemandem gesprochen. 3 Jahre lang nicht. Und Samira, das stelle ich mir, also du musst natürlich bei der Arbeit nicht darüber sprechen. Ich stelle mir das aber psychisch total anstrengend vor, das nicht zu tun. Ganz kurz, du warst in der Ausbildung damals zur Event-Managerin, richtig?
Ja, genau.
Und das ist doch ein Beruf, in dem man wahrscheinlich unglaublich aktiv ist. Ich stelle mir vor, du warst viel unterwegs, musstest vermutlich auch nachts arbeiten in Clubs. Erzähl mal.
Ja, das trifft es eigentlich ziemlich gut.
genau, Arbeiten also am Limit, Ende, so klingt das ein bisschen.
Ja, ist es. Also ich stand am Ende meiner Ausbildung zur Eventmanagerin damals und ich muss sagen, ich habe in einer Künstleragentur gearbeitet und quasi DJs verbucht. Also es war jetzt nicht nur nachts arbeiten, aber es war schon viel nachts im Club sein, nachts unterwegs sein, sich mit Leuten treffen. Ich habe auch mal DJs auf Tour begleitet nach Panama oder Beirut oder in die Türkei. Also auch viel fliegen, viel reisen. Es war schon sehr zehrend und gleichzeitig war es aber auch immer mein Traum gewesen, diesen Beruf zu haben. Mhm. Und ich habe es damals auf der Arbeit nicht erzählt. Ich glaube, weil ich selber nicht wahrhaben wollte. Also ich hatte jetzt gar nicht Angst, dass ich meinen Job verliere. Das hätten die auch gar nicht gedurft, mich deswegen zu kündigen. Und ich war auch nicht so oft krank, als dass das jetzt irgendwie einen Anlass gegeben hätte, überhaupt zu erzählen, was los ist.
Das wollte ich gerade wissen. Hat es dich da körperlich noch nicht so beeinträchtigt, dass es gar nicht anders ging, als zu erklären, was passiert ist sozusagen?
Nee, das kam dann erst am Ende, wo ich immer häufiger Infekte hatte. Ich hatte da genauso ein Medikament, was eben das Immunsystem unterdrückt. Mhm. Und das, was man gerade zu Corona-Zeiten eigentlich nicht nehmen möchte. Mhm. Und dann hatte ich natürlich ständig Infekte. Und dann musste ich doch irgendwann mal mit der Sprache herausrücken. Aber bis dahin habe ich immer nur gesagt, ich habe Migräne oder so und hab mir irgendwas ausgedacht. Aber es ist natürlich extrem anstrengend, die ganze Zeit so ein ich nenne es mal Lügengeflecht, ja, aufrechtzuerhalten.
Was war denn dann der Auslöser für dich zu sagen, jetzt erzähle ich aber auch meinen Kollegen oder meinen Chefs von der Diagnose Multiple Sklerose?
Ich glaube, irgendwann wurde der Druck dann so groß, dass ich immer dieses Versteckspiel spielen musste und ich wünschte mir eigentlich mehr Verständnis und ich wünschte mir auch eine gewisse Anerkennung, dass ich immer noch so hart arbeite, obwohl ich krank bin, glaube ich schon. Und dann war es kurz bevor ich meinen Blog gelauncht habe und dann die ganze Welt erfahren hätte, dass ich MS habe. Und dann habe ich es meinen Chefs halt lieber direkt erzählt, anstatt dass sie es von meinem Blog erfahren. Aber ich glaube, der größte Grund war wirklich, ich wollte mich nicht mehr verstecken und ich war sehr oft krank und sehr oft angeschlagen und wollte das einfach erklären, was da los ist, damit es nicht am Ende doch heißt, irgendwie, Samira, warum bist du so oft krank? Was machst du nur am Wochenende?
Aber der Sprung ist natürlich schon groß. Du hast deiner Familie, deinen Freunden relativ zügig von deiner Diagnose erzählt. Bei der Arbeit hast du dich zurückgehalten und dann irgendwann hast du dich entschieden, so, jetzt gehe ich damit aber quasi an die Welt und schreibe in einem Blog über meine Erkrankung. Dein Blog heißt Chronisch Fabelhaft. Brauchtest du so ein Ventil oder warum kamst du zum Blog?
Also viel hatte damit zu tun, was halt meine Erfahrungen gewesen waren, als ich die Diagnose bekommen habe. Denn wie schon gesagt, ich habe gegoogelt und ich habe damals einfach keine Stimme im Internet gefunden, die mir gesagt hat, dein Leben ist jetzt nicht vorbei. So, eigentlich deutete alles auf absoluten Abgrund und Ende des guten Lebens hin. Und dann dachte ich mir, nachdem ich dann zu dem Zeitpunkt 3 Jahre mit der Krankheit gelebt habe, dachte ich mir, es kann doch nicht sein, dass es keine Stimme da draußen gibt, die mir sagt, es geht weiter. Und wenn es diese Stimme nicht gibt, dann werde ich die selber sein. Und es gab, als ich angefangen habe zu bloggen, es gab ein paar Blogs in die Richtung MS, aber irgendwie dachte ich so, ich möchte gerne meine Geschichte erzählen und damit anderen Mut machen. Mhm. Denn MS, die Diagnose MS zu bekommen, heißt heutzutage einfach nicht mehr Rollstuhl, heißt nicht mehr Pflegefall. Es kann es heißen, aber es muss es halt einfach nicht mehr heißen.
Aber konnten,
ja, es gibt gute Methoden, MS zu dieser Zeit extrem früh zu erkennen einfach. Und ja, die Diagnose heißt einfach nicht mehr, du wirst zum Pflegefall.
Aber konnten dir denn damals deine Ärzte nicht auch diese Sorge nehmen?
Naja, Ärzte haben 4 Minuten in so einem Erstegespräch, um dir zu erklären, was los ist. Ja. Ich glaube, man braucht länger als 4 Minuten, um seine Krankheit zu akzeptieren. Also Blogs, ich finde das Internet und Blogs sind gut, weil du kannst es zu jeder Zeit nutzen. Also wenn ich morgens um 4 da liege und nicht schlafen kann, weil ich denke, morgen spüre ich meine Beine nicht mehr, dann ist es extrem gut, dass ich irgendwo im Internet gute Stimmen finde. Und zu der Zeit ist halt kein Arzt da. Oder jetzt mittlerweile auch auf Instagram gibt es auch sehr, sehr viele aktive Menschen, die dort Blogs betreiben oder Accounts betreiben zur Multiple Sklerose. Und ich finde das eine total gute Bewegung.
Und als du dann deinen Blog ins Leben gerufen hast, über den wir auch gleich noch ein bisschen mehr inhaltlich sprechen werden, wann kam dann für dich der Schritt zu sagen, jetzt habe ich diesen Blog, jetzt krempel ich alles um? Denn du hast ja auch deinen Job gekündigt, richtig?
Ja, richtig. Ich habe dann ein halbes Jahr nach dem Launch meinen Job gekündigt. Es kam jetzt nicht aus dem Nichts heraus, das habe ich schon eine Weile vorher geplant. Es war schon mein Ziel, mit dem Blog auch so eine gewisse Freiheit zu erlangen und irgendwie Bücher zu schreiben, irgendwie ein Einkommen aufzubauen, um dann einfach unabhängig und auch ortsunabhängig zu sein. Und es ist mir auch ganz gut gelungen. Also ich hatte damals nicht damit gerechnet, dass ich irgendwie Kooperationsanfragen kriege, weil Multiple Sklerose ist ja jetzt nicht so ein Lifestyle-Thema, sage ich mal. Mhm. Hatte aber damals schon vorgehabt, Bücher zu schreiben und damit ja dann als Autorin quasi zu arbeiten, als freie Autorin auch. Mache ich auch immer noch, also schreibe auch immer noch ab und zu für Zeitungen oder Online-Zeitungen.
Okay, also nicht, Entschuldigung, dass ich dazwischen grätsche, aber nicht nur Bücher jetzt über die Krankheit, sondern grundsätzlich war das ein Traum von dir, als Autorin zu arbeiten oder hatte das schon mit deiner Krankheit dann zu tun?
Ich glaube, ich hätte mich nicht getraut. Ich traue mich immer noch nicht, einen Roman zu schreiben. Also, es ist natürlich einfach, immer etwas zu schreiben, womit man selber eigene Erfahrungen gemacht hat.
Aber so einfach mal ausprobieren, das ist ja, das ist etwas, was wahrscheinlich vielen von uns vorschwebt, auch vielen von uns gesunden Menschen. Und du entscheidest dich, diesen Weg zu gehen, dieses, ich probiere das jetzt einfach mal aus, ein anderes Leben, zu einem Zeitpunkt, wo du schon ein paar Jahre zwar, aber trotzdem mit einer doch heftigen Krankheit lebst. Wieso hast du dich das dann getraut?
So ein bisschen hat mir die MS deutlich gemacht, wie kurz unser Leben eigentlich ist und dass immer irgendwas passieren kann. Und das ist ja eigentlich auch ganz interessant, dass wir, wenn wir ohne eine solche Erkrankung leben, so ein bisschen so ein Unsterblichkeitsgefühl haben. So, ach, das passiert uns nicht. Letztendlich kann leider jeder Mensch ohne MS genauso wie ich im Rollstuhl landen. Also davor ist ja keiner gefeit, dass irgendwann mal irgendwas passiert. Aber wir leben unser Leben immer so, als ob wir unendlich viel Zeit hätten. Und ich glaube jetzt nicht, dass die MS mein Leben verkürzen wird. Aber ich glaube schon, und das hast du ja auch am Anfang der Sendung gesagt, dass sie mich irgendwie aufgeweckt hat. Und ich dachte, ey, ich habe doch nur ein Leben. Warum lebe ich das nicht so, wie es mir am besten tut? Und versuche mich so ein bisschen frei zu machen von den Erwartungen an mich. Denn ich möchte überhaupt nicht leben, um irgendwelche Erwartungen an mich zu erfüllen. Und jetzt zwingt mich mein Körper sogar dazu, und bremst mich dann aus, wenn ich irgendwie in diese Schiene wieder komme, dass ich es allen recht machen muss. Das ist für mich überhaupt nicht mehr möglich. Und ich bin da eigentlich ganz dankbar für.
Samira Musa ist ausgebildete Eventmanagerin, aber schreibt und bloggt jetzt über ihr Leben mit Multiple Sklerose. Das ist eine Art Ratgeberblog mit Tipps über ein Leben mit MS. Und darüber quatschen wir jetzt gleich hier auf Bremen 2. Thema heute in der Bremen 2 Gesprächszeit ist das Leben von Samira Musa. Mit Anfang 20 hat die Diagnose Multiple Sklerose ihr Leben, ich sag mal, auf den Kopf gestellt, aber zum Guten, wie wir auch immer wieder raushören. Auch in beruflicher Sicht hat Samira ihr Leben umgekrempelt. Samira, du warst Eventmanagerin, heute bist du Autorin und Bloggerin und du berätst auch Unternehmen in der Gesundheitsbranche. Darüber sprechen wir auch noch, aber vorher werfen wir nochmal einen Blick auf deinen Blog Chronisch Fabelhaft, über den wir schon ein bisschen gequatscht haben. Du schreibst da drin über deine Erfahrung mit MS, wie man zum Beispiel mit Erschöpfung umgeht. Du hast geschrieben über Yoga mit Multiple Sklerose. Du listest auch die 25 besten Geschenkideen für Menschen mit MS auf, zum Beispiel ein Tagebuch oder eine Faszienrolle. Du bietest Denkansätze zum Runterladen an, also Denkansätze zum Umgang mit Multiple Sklerose. Dann schreibst du dazu, das ist mit Good Mood Garantie, also mit guter Laune Garantie. Und ich denke erstmal, boah, das klingt aber irgendwie so nach Fashion oder Lifestyle oder Mami-Blog und frage mich so, ist die Lage, also Multiple Sklerose, dafür eigentlich nicht so ernst?
Das frage ich mich auch immer wieder, muss ich sagen. Es ist nicht ganz leicht, sage ich mal. Und es ist nicht leicht, einen positiven MS-Blog zu betreiben. Einmal, weil MS eine Krankheit ist, ja, und das natürlich nichts Tolles ist. Und auch mir geht es nicht immer nur gut. Und gleichzeitig habe ich natürlich irgendwie so einen happy Look auf meinem Blog, dass es schwierig ist, dort die richtige Balance zu finden. Ich kann nur sagen, ich hoffe, dass es mir gelingt. Was ich halt immer denke, ist, dass es sehr viele Blogs mittlerweile um MS gibt, noch viele Accounts. Und dass man sich eigentlich so je nach Stimmungslage dort den rauspicken kann, der passt. Also ich sage auch nicht, mein Blog ist die einzige Wahrheit. Also ich habe jetzt die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Ja, ich bin auch nur eine junge Frau, die selber MS hat und guckt, wie sie damit zurechtkommt. Ich denke schon, dass ich gerade in Richtung positives Denken sehr wertvolle Tipps geben kann, weil ich einfach schon, ja, sehr, sehr doll an mir gearbeitet habe und auch mein Leben darauf ausgerichtet habe, diese Arbeit zu machen. Ich denke aber auch, dass es für manche Phasen mit der MS auch andere Blogs gibt, wo man sich dann vielleicht wohler fühlt. Und das ist ja total richtig und gut auch, dass man sagt, okay, heute will ich einfach nur mich auslassen und die MS beleidigen. Und dann geht man vielleicht zu jemandem, wo man sagt, da fühle ich mich halt besser aufgehoben.
Du sprichst ja aber offenbar durchaus vielen Menschen mit dieser Krankheit aus der Seele. Du hast, ich glaube, knapp 4.000 Follower auf Facebook, 4.000 Follower auf Instagram. Ganz kurz für ein Größenverhältnis. Es gibt rund 250.000 MS-Erkrankte in Deutschland. Und dann kriegst du so Kommentare, die man von deinen Followern lesen kann, wie: Ich danke dir für deine Kraft und Motivation, oder du hilfst mir immer wieder, nicht in diesem Gedankenkarussell zu fahren, bis mir schlecht wird. Machen dich solche Reaktionen glücklich und vielleicht auch ähnlich glücklich wie früher, als du noch als Eventmanagerin auf Events in Clubs und so gearbeitet hast?
Die machen mich schon, also glücklich. Sie freuen mich extrem doll. Es fühlt sich gut an, aber ich kann auch ganz oft immer noch nicht glauben, dass diese Menschen wirklich mich meinen. Also es fällt mir auch sehr schwer, das dann anzunehmen und zu denken, boah, ich habe denen jetzt geholfen. Irgendwie, das ist noch nicht so, immer noch nach 3 Jahren nicht so richtig bei mir eingesickert, glaube ich, dass mein Blog wirklich Menschen hilft, mit der Krankheit zu leben. Ich will das total, aber dass es mir wirklich gelingt, noch nicht so richtig, muss ich sagen. Aber es ist natürlich unglaublich toll, sowas zu lesen und ich schreibe auch allen zurück und freue mich riesig, natürlich, wenn ich sowas lese und mir denke, wie cool. Ja.
Was hast du eigentlich für dich geändert? Also wie gehst du jetzt mit deinem Körper um? Was machst du jetzt, was du vorher nicht getan hast? Und was hast du vielleicht auch sein gelassen?
Ich habe sein gelassen zu rauchen. Vor 2 Jahren habe ich aufgehört oder 2,5 Jahren. Und das war auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung. Denn Rauchen ist bei einer Autoimmunerkrankung nicht gut. Ich habe angefangen, Sport zu treiben. Also ich war extrem unsportlich vor der MS und dachte dann aber, es gibt jetzt irgendwie auch keinen Grund, es nicht zu tun, weil mein Körper ist nicht so beeinträchtigt, dass ich keinen Sport mehr machen kann. Gesund ernährt habe ich mich eigentlich schon immer, aber mein Essen ist jetzt nicht mehr da, um mich möglichst dünn zu machen, sondern um mich möglichst gesund zu machen. Ja. Also das waren schon so Änderungen, die ich vorgenommen habe.
Okay, du bist ja nicht nur Bloggerin. Du hast über deine vielen Reisen, über die wir noch ausführlicher sprechen werden, hast du Bücher geschrieben und du hast auch ein Unternehmen gegründet. Healthy Content, Sick Ideas heißt das. Den Titel finde ich ziemlich gut, frei übersetzt. Gesunder Inhalt, kranke Ideen oder im Deutschen vielleicht auch eher krasse Ideen. Erklär uns mal, was dahinter steckt. Eine Vermittlungsagentur für Healthcare-Influencer habe ich schon irgendwo gelesen. Was genau machst du?
Genau, also Das fußt zum einen auf meiner Erfahrung selbst als Bloggerin, die auch Kooperationen gemacht hat in der Gesundheitsbranche, und zum anderen auf meiner Erfahrung als Künstleragentin. In dem Beruf habe ich ja vorher gearbeitet, also die Vermittlung von Künstlern. Es gibt extrem viele Firmen im Gesundheitsbereich, die gerne zusammenarbeiten wollen mit Menschen, die persönliche Erfahrungen mit einer Krankheit haben. Und es gibt viele Menschen, die solche Blogs betreiben und sich quasi online zu ihrer Krankheit positionieren, anderen Menschen helfen. Und ich unterstütze diese Menschen, die diese Blogs haben, dabei, das zu tun, aber in einem sicheren Rahmen, und das zu tun auch mit einer angemessenen Bezahlung. Denn immerhin teilt man ja auch ganz schön viel Privates, ja, mit den Followern. Und oftmals ist dieses Wissen überhaupt nicht da, dass man damit Geld verdienen kann und dass man es auch darf. Also es ist auch nicht alles schlimm und blöd, nur weil man dafür bezahlt wird.
Ganz kurz nochmal zu meinem Verständnis. Du oder eben auch die anderen würden dann kooperieren mit, keine Ahnung, Pharmaunternehmen oder mit Instituten?
Also es sind zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittelhersteller, es sind Pharmaunternehmen, es sind Hersteller von Hilfsmitteln, wie Kathetern, Slip-Einlagen, Rollstühlen, Rollatoren, Alltagshilfsmitteln und auch Versicherungen zum Beispiel. Oder okay. Hersteller von CBD-Ölen gibt es jetzt ganz viele, die Influencer-Marketing machen. Also alles, was so in die Richtung Gesundheit geht. Das ist jetzt gar nicht nur Pharma, aber es ist natürlich auch viel dabei, ja.
Ja. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Du bloggst, du schreibst diverse Bücher, du bist auch noch Unternehmerin und Vermittlerin jetzt mit deiner Agentur. Ich dachte, du wolltest entschleunigen. Es klingt nach furchtbar viel Arbeit.
Ja, ich hatte mir das irgendwie auch anders vorgestellt. Nein, also tatsächlich, da ich es mir einteilen kann, die Arbeit, wann ich sie erledige, ist es gar nicht so ein großer Eingriff. Es ist extrem viel Arbeit und ich freue mich immer, wenn es auch so ein bisschen gesehen wird, dass es viel Arbeit ist, weil ganz oft, gerade auf meinem Instagram-Account, ja, da sieht man mich irgendwie nur reisen und so weiter. Das ist ein Instagram-Account, das ist Social Media. Also wenn ich jeden Tag ein Foto von mir am Schreibtisch poste, dann habe ich bald niemanden mehr, der sich dafür interessiert, was ich tue und lasse. Es ist wahnsinnig viel Arbeit, so einen Blog zu betreiben. Und das wissen alle anderen, die so einen Blog betreiben, auch. Aber es ist auch okay, noch ein bisschen den Schein zu wahren und zu denken, ich schlürfe die ganze Zeit nur Cocktails am Strand.
Okay.
So ganz so funktioniert es dann doch nicht.
Das stimmt. Aber du bist ja um die Welt gereist. Also du machst trotz Multiple Sklerose das, wovon viele gesunde Menschen ein Leben lang träumen. Und darüber wollen wir jetzt auch endlich reden nach diesem Song. Einmal um die Welt reisen. Unter Palmen sitzen, am Strand in der Hängematte liegen, Sonne auf der Haut, sich mal so eine richtige Auszeit gönnen. Das ist wahrscheinlich der Traum von vielen von uns und dann scheitert man doch. Ja, so eine Auszeit, die muss man organisieren, die muss man finanzieren und die muss man sich auch trauen. Samira Musa, die hat sich getraut. Sie ist mein Gast heute in der Gesprächszeit hier auf Bremen 2. Und wir sprechen übrigens in getrennten Studios sozusagen. Sie sitzt zu Hause in Berlin, ich sitze im Bremen 2 Studio. Wir führen dieses Gespräch während der Corona-Krise und können uns nicht so ohne weiteres sehen. Das heißt, die technische Qualität, die bitte ich zu entschuldigen. Aber Samira, du bist mit 27, jetzt bist du 30, also mit 27 Jahren bist du für ja 2 Jahre auf Reise durch Europa, Asien und Südamerika gegangen. Du bist den Jakobsweg gegangen und das alles trotz der Diagnose Multiple Sklerose. Wieso hast du dich dessen getraut?
Also ich glaube, so richtig Angst davor zu reisen hatte ich nicht. Ich bin da, glaube ich, einfach nicht so der vorsichtige Typ, der jetzt denkt, oh Gott, unterwegs passiert was Schlimmes und da komme ich nicht nach Hause. Also jetzt gerade zu Corona-Zeiten vielleicht, ja, aber normalerweise kommt man eigentlich immer irgendwie nach Hause. Und ich glaube, was damals das Problem war, dass ich es natürlich nicht finanzieren konnte. Ja, also ich so 2 Jahre Reisen mal eben kann ich jetzt auch nicht mehr leisten. Und dann kam halt dieser Gedanke, okay, wenn ich von unterwegs arbeite. Du meintest gerade, ich habe mir eine schöne Auszeit von 2 Jahren gegründet.
Aber hast du gar nicht.
Ich habe in der Zeit, ich habe 3 Bücher geschrieben, 2 Unternehmen aufgebaut. Aber war entspannt.
Okay. Respekt.
Insofern, ja, habe ich halt mir eher überlegt, wie kann ich das denn finanzieren? Also wie kann ich von unterwegs arbeiten, Geld in Euros verdienen, gleichzeitig in Ländern mit niedrigeren Lebenshaltungskosten leben, Geoarbitrage nennt sich das System, und dann weniger arbeiten. Also das heißt, dass ich jetzt vielleicht nicht 8 oder 10 Stunden am Tag arbeite, sondern nur 5. Was aber natürlich für ein Leben mit MS total von Vorteil ist. Und gleichzeitig kann ich erfolgreich sein. Also es ist ein schönes Konzept.
Das heißt, wie muss ich mir deinen Alltag da vorstellen? Vielleicht hast du ein Beispiel in einem Land, in dem du warst, auch besonders gerne warst. Wie hat sich da dann dein Alltag gestaltet? Unter Palmen. Also ich bleib jetzt einfach mal dabei.
Es ist unter Palmen, weil ich liebe, unter Palmen zu leben. Ich war die letzten 4 Monate in Thailand und habe dort auf einer ganz, ganz kleinen Insel gewohnt, mit gutem Internet. Internet ist in Asien deutlich besser als in Deutschland. Und eigentlich ganz normal. Ich stehe morgens auf, mache meinen Sport, setze mich an den Rechner, mache dann eine Mittagspause, dann gehe ich nochmal an den Rechner und mache dann aber halt jetzt nicht 17 Uhr Feierabend, sondern vielleicht 14 Uhr Feierabend. Und treffe mich mit Freunden und dann gehe ich an den Strand. Und wo ich hier in Berlin vielleicht mich in den Park setzen würde, lege ich mich halt dann an den Strand oder lese ein Buch. Also der Alltag ist gar nicht so anders. Das ist jetzt nicht jeden Abend irgendwie Party. Ich reise auch nicht viel rum. Also ich war 4 Monate am selben Ort. Mhm. Es ist quasi, da steht nicht der Urlaub und das Urlaubserlebnis im Vordergrund, sondern tatsächlich einfach ein Ort, an dem man gut sein kann. Und auf dieser kleinen Insel gab es wirklich sehr viel, was genau das war, was ich machen wollte. Also gute Sportangebote, Yoga, gesunde Ernährung und so Sachen, mit denen ich sehr gut leben kann.
Das heißt, du kannst auch da tatsächlich besser sein als in Deutschland?
Es ist vor allem günstiger. Mhm. Also es ist deutlich günstiger, gerade als Selbstständige, was Krankenversicherung und so weiter angeht. Dann zahle ich meine MS-Therapie, weil ich so eine alternative Therapie mache. Coimbra-Protokoll heißt die. Die zahle ich auch komplett aus eigener Tasche. Und all diese Sachen in Deutschland führen dazu, also meine Lebenskosten hier sind eigentlich doppelt so hoch wie im Ausland. Und deswegen ist es für mich eigentlich immer voll der Luxus, im Sommer dann nach Berlin zu kommen und hier meine normalen Lebenshaltungskosten zu haben. Und ich kann es dann auch eigentlich gar nicht mehr so richtig erwarten, danach wieder wegzufahren und nicht irgendwie jeden Euro 4-mal umdrehen zu müssen, sondern vielleicht nur 2-mal.
Irgendwo habe ich aber von dir gelesen, du willst eigentlich nie mehr ohne Sonne leben. Und das ist ja in Berlin nicht ganz so einfach. Das heißt, was ist dein Plan für die Zukunft?
Ach, das frage ich mich gerade auch total viel. Und es ist gerade total die spannende Zeit, um sich das so zu überlegen. Ich muss sagen, dass ich gerade natürlich einmal mit dem Unternehmen, was wir aufgebaut haben, mit der Agentur, da ganz gut fahre und da gespannt bin, in welche Richtung es geht.
Also die Vermittlungsagentur für Healthcare-Influencer, ja.
Genau, richtig. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass es gut ist, sich immer mal wieder zu hinterfragen. Und ich mache das jetzt seit 4 Jahren. Und ich glaube, es ist ganz natürlich, dass man nach 4 Jahren in einem Job irgendwie auch sagt, ja, und in welche Richtung geht's jetzt? Aber ich tue das gar nicht mit so einer Angst, sondern ich tue es eigentlich mit ganz viel Neugier und denke mir, ich weiß, ich bin ein pfiffiges Kerlchen. Ja? Also irgendwas wird da schon noch passieren demnächst. Und ich hoffe gerade, dass ich irgendwann zu meinem Freund kann oder er zu mir. Der ist nämlich in Thailand noch. Okay. Und ich bin hier. Und das ist ein kleines Problem.
Oh nein.
Das ist gerade so das Etappenziel, das nächste. Aber
also ihr könnt jetzt nicht zueinander, weil wir die Corona-Pandemie haben und ihr deswegen nicht reisen könnt.
Ganz genau.
Aber wie ist das denn für dich? Also es klingt ja zwischendurch deine Krankheit eigentlich kaum noch raus. Klar, du hast dich dazu entschlossen, dein Leben ein bisschen zu entschleunigen, eine Arbeitsform für dich zu finden, die dich weniger stresst. Aber wie oft bestimmt denn die Krankheit eigentlich wirklich noch deinen Alltag? Wie oft denkst du an sie oder wenn du eben in die Zukunft guckst, macht dir das dann Sorge?
Ich muss sagen, dass es Gott sei Dank weniger geworden ist in den letzten 2 Jahren. Also in den letzten 2 Jahren oder in den letzten 3 Jahren hatte ich keinen Schub mehr. In den letzten 2 Jahren habe ich auch angefangen, wirklich eher nach vorne zu denken und nicht in so einer permanenten Angst zu leben. Also es wird immer weniger. Ich habe schon jeden Tag mit meiner Krankheit zu tun. Ich habe jetzt nicht jeden Tag Missempfindungen, aber allein wenn ich meine Medikamente oder meine Therapie einnehme jeden Tag. Also es ist schon Teil meines Alltags. Es ist auch dann auf jeden Fall schwierig für mich, wenn ich sage, ich bin Selbstständige und mir geht es theoretisch gut, aber in sowas wie eine Krankentagegeldversicherung oder eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung komme ich nicht mehr rein. Also muss ich gleichzeitig auch schauen, wie schaffe ich es, irgendwie genug Geld auf die Kante zu legen, falls wirklich mal was passiert, weil sonst rutsche ich in Hartz IV und dann ist es ganz schlecht. Also es gibt eigentlich keinen richtigen Sicherungsapparat für chronisch kranke Menschen. Okay. Also ich meine, da reicht es, wenn man irgendwie Asthma oder Migräne in der Diagnose zu stehen hat. Ja, bei MS, da legen die sofort auf bei der Versicherung, wenn man da anruft. Es ist wirklich krass. Also das ist natürlich auch extrem emotional, weil es auf einer ganz emotionalen Ebene einem so diese Urangst macht. Und es gibt keine Art und Weise, wie ich mich dagegen absichern kann, weil ich MS habe.
die Erfahrungen, die du auf deinen Reisen sammelst, die hast du, hast es ja schon gesagt, auch in ein Buch gepackt oder gleich in zwei. Eins davon heißt "Und morgen die Welt, wie ich einen Schicksalsschlag in das größte Abenteuer meines Lebens verwandelte". Also du hast ja mit eben dem Buchschreiben dir zum Teil deine Reise finanzieren können oder deine Reisen. Und in einem anderen Buch, ein MS-Ratgeber, habe ich einen Satz gelesen, der Gültigkeit für eigentlich jeden hat, wie ich jetzt finde. Du schreibst nämlich: "Es liegt unendlich viel Kraft darin, Entscheidungen zu treffen." Was ist die beste Entscheidung, Samira, die du seit deiner Erkrankung getroffen hast?
Mich selbstständig zu machen und zu reisen, muss ich schon sagen. Doch, das war die beste Entscheidung. Also das ist quasi das, was man von außen sieht. Ich glaube, die beste Entscheidung von innen war, mich einfach mit mir selber auseinanderzusetzen und mir diese Zeit auch zu nehmen und das zur Priorität zu machen.
Wie weit würdest du gehen? Ist die Diagnose Multiple Sklerose für dich in deinem Leben eine Art Warnschuss gewesen oder sogar sowas wie ein Glücksfall?
Naja, Glücksfall würde ich jetzt nicht sagen. Also ich hätte schon lieber keine MS, als dass ich MS hätte. Ich habe das Beste draus gemacht für mich. Ich habe auch früher oft gesagt, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Ich bin da mittlerweile ein bisschen vorsichtiger geworden mit, weil ich auch weiß, dass es auch für andere Menschen einfach nicht so ist und dass das irgendwie nicht so richtig angemessen ist. Also ich glaube, man muss auch das Recht haben, Aussagen kritischer zu betrachten, je älter man wird und je mehr man sich damit auseinandersetzt. Ich würde sagen, die MS war ein Weckruf für mich. Es hat mich aufgeweckt. Es hat mich dazu gezwungen, mich mit mir selber auseinanderzusetzen und mein Leben so zu leben, dass es gut für meinen Körper und für meine Seele ist.
Samira Musa, wir haben jetzt fast eine Stunde über deinen persönlichen Schicksalsschlag gesprochen, aus dem man auch als Nicht-Erkranker, finde ich, vieles mitnehmen kann. Mit Anfang 20 erhielt Samira die Diagnose Multiple Sklerose und jetzt, 7 Jahre später, kann sie rückblickend sagen, sie hat das Beste aus dieser Krankheit gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, um mit uns darüber zu sprechen.
Ganz vielen Dank für die Einladung.
Bremen 2 – Gesprächszeit.